Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet heute diesen Podcast wieder einmal mehr unser Digitalchefredakteur Gerd Stegmeier. Deswegen, hi Gerd, schön, dass ich dich in München wieder abholen durfte und wir jetzt auch wieder in München sind.
Ja, genau. Ich darf schon wieder sagen, Servus Luca. Und ich glaube, heute wird es besonders spannend. Wir sprechen über Antriebe von Elektroautos, stimmt's?
Ganz genau, und ich bin sehr froh, dass du als E-Maschinen-Nerd mit dabei bist, weil ich bin da nicht ganz so firm wie der ein oder andere Hörer. Vielleicht schon mal festgestellt hat, dass damit doch das ein oder andere durchrutscht. Aber an euch, ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir haben ja nämlich sehr kompetente Unterstützung da. Wir sind nämlich da, um über den E-Auto-Antrieb zu sprechen, genauer um einen Dual-Rotor-Flux-Axial-Motor. Das Startup Deep Drives, genau. Wenn ihr jetzt so guckt, wie ich gerade geguckt habe, als ich es vorlesen musste, keine Sorge, wir haben hier Experten da und die können das alles erklären. Sowohl Gerd als auch unser heutiger Gast, der Alex Rosen, der nämlich das Startup Deep Drive mitgegründet hat. Und das Startup Deep Drive geht mit einer, wie ich finde, relativ provokanten These an den Start oder mit einem Versprechen vielleicht sogar, mit dem sie auf Investorensuche gehen, sagen mal kurz und schlapp: Wir machen 20% mehr Reichweite, wenn ihr unseren Motor benutzt. 20%, das ist echt viel. Und wie machen sie das mit einem Radnabenmotor? Der Radnabenmotor, wenn ich mich sonst bei den Entwicklern oft umgehört habe, was man so machen darf und nicht und kann, dann kam immer Radnabenmotor. Ja, ja, nette Idee, aber lass das mal besser sein, weil das funktioniert nicht, das ist alles scheiße. Hat er gesagt, das ist nicht so. Und wieso genau, das wird er uns heute erklären. Er ist hier Powertrain System Engineer und eben Mitgründer. Deswegen, hallo Alex, schön, dass wir da sein dürfen, uns mal vorhin auch kurz den Prüfstand von euch anschauen durften und uns heute in die Welt des Radnabenmotors führen wirst.
Ja, hallo Luca, hallo Gerd. Freut mich sehr, dass ihr bei mir seid und dass ich heute euch was über die Deep Drive Technologie erzählen kann.
Alex, für den Anfang vielleicht, ich habe jetzt schon ein bisschen gesagt, was ihr so vorhabt und macht, aber kannst du mal dich vorstellen? Wer bist du? Was hast du vor Deep Drive gemacht und was machst du jetzt als Powertrain System Engineer?
Ja, gern. Also ich habe Elektrotechnik studiert, bin Elektroingenieur, habe danach am Fraunhofer-Institut promoviert, mich da schon immer mit elektrischen Antrieben und insbesondere Radnabenantrieben auseinandergesetzt. Habe meine Doktorarbeit auch im Bereich Sicherheit, funktionale Sicherheit von Radnabenantrieben verfasst. Bin dann nach meiner Promotion zu Bosch gegangen in die Industrie. Habe da 5 Jahre Elektroantriebe ausgelegt.
Auch Radnaben?
Nein, keine Radnabenantriebe. Okay. Bei Bosch waren sehr klassische Antriebe. Habe da für zentrale Achsen Hochdrehzahlantriebe ausgelegt. Permanent erregte Synchromaschinen, habe da verschiedene Projekte in Serie gebracht und habe dann nach meiner Zeit bei Bosch oder nach 5 Jahren bei Bosch entschieden, ein Startup zu gründen.
Sehr schön. Ja, ich habe mich vorher auch mal ein bisschen auf eurer Website umgesehen und auch über eure Postulate mich schlau gemacht. Insgesamt kommt ja der größte Effizienzsprung beim Antrieb, was wir immer so anschauen bei Autos, eigentlich vom Wechsel vom Verbrenner zum Elektromotor. Und wenn man sich sonst so umgehört hat, dann hieß es oft, der Elektromotor selber ist eher ausentwickelt und vor allem hat er aber auch schon einen Wirkungsgrad von jenseits der 90%. Warum habt ihr jetzt nochmal ein Startup gegründet, um die Effizienz noch weiter zu steigern?
Ja, da muss tatsächlich mal ein Stück weit ausholen. Ist natürlich völlig richtig, was du sagst, dass Elektroantriebe an sich erstmal schon sehr effizient sind und im Spitzenwirkungsgrad wirklich sehr effizient sind. Also Elektromotoren schaffen im Spitzenwirkungsgrad heute über 97%. In der Kombination mit Getriebe und Inverter ist man heute in der Spitze so bei 94%, zum Teil sogar bis zu 95%. Das Problem ist jetzt, dass diese Spitzeneffizienz eben nur dann erreicht wird, wenn ich auch relativ viel Leistung und Drehmoment abverlange von der Maschine. Und ich aber in täglichen Fahrsituationen in der Regel deutlich weniger Leistung brauche vom Antrieb. Also größenordnungsmäßig Antriebe im Fahrzeug haben heute Spitzenleistung 200, 250 Kilowatt. Und ich brauche, um Geschwindigkeiten konstant 100 zu fahren, eher so nur 10 bis 15 Kilowatt. Das heißt, ich benutze in reichweitenrelevanten Fahrsituationen eigentlich deutlich weniger Leistung, als der Antrieb zur Verfügung hat. Und in diesen Bereichen sinkt die Effizienz, dadurch, dass ich einen großen Anteil an Verlusten habe im Antriebssystem, die lastunabhängig sind, also Reibung, Planschverlust im Getriebe, Eisenverlust in der Maschine, sinkt auf Werte, die durchaus mal unter 80, sogar unter 70% liegen können.
Ist dann immer noch, muss man vielleicht sagen, mein Vielfaches effizienter als der Verbrenner.
Klar,
also,
klar.
Also, der wahrscheinlich bei so 20 dann, wenn man das overall im Nicht-Idealbereich und sowas nimmt, oder?
Ja, also Verbrennungsmotorfahrzeuge, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau parat, aber in so Fahrzyklen WLTP sind die wirklichen, also die echten Tank-zu-Rad-Wirkungsgrade eher so im Bereich unter 10%. Also wenn man wirklich den echten Zyklus-Wirkungsgrad ausrechnen würde.
Okay. Es ist so gesagt, wie ihr gegründet habt, dass ihr da irgendwie, oder noch nicht gesagt, wie ihr gegründet habt, warum ihr das jetzt genau macht, außer dass das wohl besser geht irgendwie. Wer hat denn jetzt gegründet und warum habt ihr das jetzt genau gemacht?
Ja, wir sind ein Gründerteam von 7 Mitgründern. Eine Kernmannschaft von Bosch. Wir sind 4 Boschler, die sich auch schon gekannt haben zu Bosch-Zeiten. Ich habe zum Beispiel unser jetziger Geschäftsführer, der Stefan Ender, der technische Geschäftsführer, mit dem habe ich gemeinsam ein Projekt bearbeitet bei Bosch. Er war da Projektleiter. Die restlichen Gründer kannten sich im Zusammenhang mit dem Formula Student Team der TU München. Das heißt, da gab es schon bestehende Netzwerke. Und wir haben uns eigentlich damals gedacht oder auch zusammengesetzt und haben gesagt, so, da geht mehr in Richtung Innovation. Dieses Problem der Effizienz des Stands der Technik, das hatten wir damals schon identifiziert, dass da was zu holen ist. Dann auch damals schon oder auch gerade aus meiner Historie heraus war ich immer davon überzeugt, dass in Direktantrieben großes Potenzial liegt, dass ich einfach durch Weglassen des Getriebes noch einen großen Effizienzsprung erreichen kann in Fahrzeugen. Und so haben wir uns dann entschieden, das zu probieren und haben Deep Drive gegründet.
Okay. Das heißt aber, die Verbindung zur E-Mobilität hast du jetzt tatsächlich nicht so richtig selbst, sondern die ist mehr aus der Profession heraus. Oder bist du, so, würdest du dich selber als so E-Mobilitätsenthusiast oder auch euer Team, seid ihr so Enthusiasten oder mehr die Techniker?
Beides tatsächlich. Also wir sind definitiv alles E-Mobilitätsenthusiasten. Also wir stehen auch voll da, voll hinter dem Wandel. Bei mir kommt aber, oder jetzt speziell bei mir, da möchte ich jetzt mal für mich sprechen, kommt dazu, dass das perfekt zu meiner technischen Profession passt und zu dem, wofür ich mich interessiere. Also bin da in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass zu der Zeit, wo ich studiert habe, ich habe 2009 mein Diplom gemacht, dass das gerade die Zeit war, wo so die Goldgräberstimmung der Elektromobilität ausgebrochen ist. Das heißt, mein Interesse oder meine Liebe zu E-Maschinen passte da perfekt zu dem, was da auch in der Wirtschaft passiert ist.
Okay, verstehe. Und jetzt Gerd, deine Lieblingsfrage an unsere Gäste.
Was fährst du denn aktuell für ein Auto, jetzt wo wir über Elektroenthusiasmus gesprochen haben?
Ja, ich fahre einen Volkswagen Passat mit einem Dieselmotor.
Also ein ID.7, nee, Moment, warte.
Ja, ganz genau, den späteren ID.7, wenn man so möchte. Ja, ist jetzt eher aus praktischen Gründen, weil ich eine lange Strecke fernpendeln muss. Deep Drive ist beheimatet in München. Ich selber komme aus Norddeutschland, muss da immer sehr lange Strecken fahren. Von daher, das geht auch heute schon mit E-Autos, definitiv. Ist aber leider bei mir noch nicht umgesetzt.
Ja, und wahrscheinlich einfach auch ein gewisser Zeitverlust dann, oder?
Definitiv. Also ich bin die Strecke auch schon mehrfach mit E-Fahrzeugen gefahren. Wie gesagt, das funktioniert gut. Auch die schnelle Infrastruktur ist mittlerweile hervorragend. Da braucht man sich gar keine Sorgen mehr zu machen. Es dauert tatsächlich länger und
es dauert halt länger, ne?
So ist es halt.
Genau, Ladepausen, wir kennen das.
Ja. Euer Startup ist jetzt noch relativ jung. Wir sind jetzt hier vorhin, also das wissen unsere Zuhörer ja nicht, wir sind jetzt hier vorhin durchgelaufen. Ihr seid in einer alten LKW-Reparaturwerkstatt, hast du, glaube ich, gesagt. War das mal, als so ein Kubus hier irgendwo in einem Industriegebiet. Und es ist ziemlich gestopft voll mit Menschen und Technik und Kram. Ihr habt aber erst vor 2 Jahren gegründet und seid riesig, gefühlt riesig groß. Wie viele Leute seid ihr denn aktuell hier?
Ja, wir sind aktuell 35 Mitarbeiter im Vollzeit-Äquivalent. Wachsen dieses Jahr auf, je nachdem wie jetzt das Hiring läuft, auf etwa 50 Mitarbeiter. Okay. Ja, sind, wie du sagst, relativ jung, haben im Mai 2021 gegründet. Haben dann aber relativ schnell eine ganz gute Seed-Finanzierung abgeschlossen. Jetzt auch gerade eine Series A-Finanzierung abgeschlossen mit 15 Millionen Euro insgesamt. sind da also für einen Technik-Startup so im Automobilumfeld relativ gut ausgestattet finanziell.
Ist das so? Ist das, also ich habe irgendwie überschlagen, müsste so 20 Millionen bekommen haben bislang, so roundabout.
Genau, ja.
Ist das viel? Weil irgendwie fühlt sich das immer so an, wie als wäre das gar nichts.
Ja, das für ist so, für einen...
Also für 2 Jahre ist es vielleicht viel.
Aber genau, so für ein junges Start, also im automobilen Umfeld ist es erstmal nicht viel Geld.
Genau, also es ist wahnsinnig viel Geld.
Aber das ist natürlich sehr, sehr viel Geld, wenn man es auf dem Papier sieht. Ist aber für die Entwicklung von einem Serienantrieb oder einem großen, komplexen Serienbauteil in der Automobilwirtschaft ist es nicht viel Geld. Mhm. So, da sind Projektvolumina deutlich größer. Mhm. Und man sieht ja auch, was so Fahrzeugentwicklung kosten. Das ist eher so im Milliarden- oder mehrere Milliarden-Bereich. Das heißt, das ist erstmal nicht viel Geld. Für ein Startup in unserer Phase, nach nicht mal zwei Jahre nach Gründung, ist es sehr viel Geld, mit dem man auch sehr viel bewegen kann. Und es ist halt auch wirklich Geld, was wir einsetzen können zur Entwicklung von der Technologie. Also wir haben keinen großen Overhead, wir sind da sehr fokussiert. Wir setzen wirklich jeden Euro da ein, die Technik zu verbessern, die Technik serienreif zu machen. Und dafür ist es dann eine gute Finanzierung.
Und beim Bosch hätte das nicht funktioniert?
Das war nämlich auch, was ich dachte. So, ich meine, der Bosch hätte schon die Infrastruktur, hätte vielleicht auch die ein oder andere Million mehr an Budget oder so, aber waren eure Chefs bei Bosch alle von den Radnabmotor scheiße? Oder was ist die, also, was habt ihr gesehen, was die alle nicht sahen?
Also, Radnabenantriebe haben einen schweren Stand. Bei einem etablierten Automobilkonzern. Oder es ist so, dass sich ein Stand der Technik, der sich einmal etabliert hat, und der hat sich jetzt bei E-Fahrzeugen relativ, ich würde sagen relativ schnell, aber auch relativ fix etabliert, nämlich dieser Zentralantrieb, PSM, zweistufiges Getriebe, da machen alle das Gleiche gerade. Und das ist halt auch das, was dann der Markt fordert. So, die OEMs fragen an bei Automobilzulieferern ein System, da gibt es gewisse Lastenhefte, da gibt es Spezifikationen, die sind angefragt auf diesen Stand der Technik.
So, also weil die quasi mehr evolutionsmäßig sind, evolutionsmäßig, nicht innovationsseitig.
Genau, im Prinzip hat sich dieser Stand der Technik etabliert, und was jetzt passiert, ist Evolution. Das heißt, ein bisschen Wirkungsgradverbesserung, ein bisschen Preisverbesserung, Stückzahlskalierung, Dinge auf die Straße bringen. Das ist halt ein vorgezeichneter Pfad, der da passiert. Und was unsere Erfahrung ist, dass sich Automobilzulieferer oder ich spreche jetzt nicht spezifisch für Bosch, ich spreche jetzt für die Industrie im Allgemeinen, tut sich schwer, so disruptive Konzepte aus sich heraus zu etablieren. Und da haben wir dann irgendwo gesagt, so wir hatten diese Vision vom Direktantrieb. Erstmal technologieunabhängig, so wir waren unterwegs in Richtung, wir möchten gerne Radnabenantriebe machen. Diese Disruption aus einem bestehenden Umfeld umzusetzen, ist schwierig. Nicht zuletzt ist auch das Umfeld in einem Startup, auch was die, wie man so schon sagt, was die Abzeit angeht für den Gründer, ist natürlich auch eine gewisse Motivation, so eine Disruption auch einzuläuten. Und eben nicht, also die Forschung oder die Entwicklung in so einem großen Konzern ist sehr institutionalisiert. Also da gibt es Budgets, da werden Prozesse eingeführt. Was okay ist, dass man so machen muss. Also man muss das irgendwann so machen, wenn man groß ist. Aber es ist natürlich irgendwo ein größeres Potenzial da, wenn man sowas ganz Neues, eine ganz disruptive Technologie an den Markt bringen möchte. Dann ist ein Startup, ein neues Unternehmen einfach ein besseres Umfeld.
Okay. Wir haben uns ja vorher schon mal ein bisschen auf dem Prüfstand das angeschaut und über den Radnabenmotor, du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, gesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht die größte Motivation, den Motor unbedingt an die Radnabe eben zu bringen, also ins Rad? Und wo sind da die großen Effizienzhebel?
Ja, es gibt, also man muss es zweiteilen. Es gibt einmal wir nennen es immer so, die offensichtlichen Vorteile von Radnabenantrieben. Das heißt Platz, Torque Vectoring, Flexibilität im Fahrzeug, Modularität, auch irgendwo neue Fahrfunktionen, ich kann größere Lenkeinschläge machen, etc. pp. Das ist so diese eine Gruppe wir nennen das so ein bisschen die etablierten Vorteile von Radnabenantrieben oder die offensichtlichen Vorteile von Radnabenantrieben. Aber was wir eben sehen, und das ist eben der Hauptfokus, den wir auch haben bei DeepDrive, ist Effizienz. Mit der größte Beiträger zu Verlusten in heutigen Elektrofahrzeugen ist das Getriebe. Ich hatte es ja gerade erwähnt mit dem deutlichen Absinken der Effizienz bei niedrigen Lasten. Das ist im Wesentlichen dem Getriebe geschuldet. Mhm. Einfach weil bei niedrigen Lasten die Reibungs- und Planschverluste im Getriebe einen sehr großen Anteil annehmen.
Das müsstest du, glaube ich, nochmal erklären. Also Planschverluste sind das Zahnrad dreht da in seiner Wanne und
da ist Öl drin.
Mischt das Öl ist Widerstand, ist träge, genau. macht Ärger und was noch?
Genau, also es gibt zwei Themen. Das eine sind Reibungsverluste, das heißt Lagerreibung.
Ganz klassisch
Reibung. Getriebe und auch Verluste in der Verzahnung im Getriebe, also einfach das Reiben der Zahnradflanken aufeinander. Und es gibt eben den Beiträger Planschverluste, also Öl, was umläuft im Getriebe, was einfach passiv durch die Zahnräder umgewälzt wird, was einen relativ großen Anteil hat bei Niedriglasten.
Und, bei niedrigen Lasten und niedrigen Temperaturen, du hast es vorher mal so angeführt, dass es zwar beim WLTP schon so ansatzweise realisiert wird, aber die guten Effizienzgrade hat man bei welcher Temperatur?
Ja, die Optimaleffizienz im Getriebe fängt eigentlich so bei 60 Grad Getriebeöltemperatur an. Man muss da ein bisschen erklären, dass die Hersteller da vor der Herausforderung stehen, dass ich eine gewisse Viskosität und ich habe eine Viskosität im Öl, die eine Temperaturabhängigkeit hat. Und ich muss eben sicherstellen, dass unter Extremlasten, nämlich wenn ich einen Hängerbetrieb bergauf mache oder sowas, also wenn ich sehr, sehr hohe, lang anhaltende Lasten auf dem Getriebe habe, da kann das Getriebeöl gerne mal 130, 140 Grad warm werden. Da darf der Ölfilm nicht abreißen. Das heißt, da muss ich immer noch Schmierung gewährleisten. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber bei niedrigen Temperaturen das Problem, dass die Viskosität stark raufgeht. Das heißt, ich habe ein sehr zähflüssiges, ja fast schon kaugummiartiges Getriebeöl, was dann eben bei kalten Temperaturen zu sehr, sehr hohen Verlusten führt. Mhm. Und jetzt ist es eben so, dass im Daily Use Case, so im realen Fahrbetrieb, die Temperaturen des Getriebeöls eben sehr, sehr kalt sind, weil diese Bereiche, wo das Getriebeöl warm wird, wie eben Hängerfahrt bergauf oder sowas, sehr, sehr seltene Fahrsituationen sind.
Mhm. Das heißt, wir sprechen im Idealfall von einem Getriebewirkungsgrad, hattest du vorher auch mal angesprochen, von über 95%, oder?
Ja, 98.
Ja, und wenn es aber die Temperatur so ist, wie sie halt hier in Mitteleuropa so in der Regel ist, dann reden wir auch mal gerne von unter wie viel Prozent?
Ja, dann, also wir sprechen dann immer von dem Zykluswirkungsgrad, also das, was so der mittlere Wirkungsgrad ist, den ich habe in einem WLTP-Zyklus oder in Fahrsituation von durchaus mal unter 85%.
Okay.
Also da gehen wirklich 15% der wertvollen Batteriekapazität oder der Energie der Batterie gehen da verloren.
Okay. Und die Idee ist jetzt quasi, dieses Ding einfach abzuschneiden. Das mache ich mit dem Radnabenmotor und dann ist jetzt die 20% Wirkungsgrad oder Reichweitenverbesserung, von der ihr sprecht, ist dann schon gar nicht mehr so weit weg, oder?
Ganz genau, ja, ganz genau. Also ich lasse jetzt halt diese Getriebeverluste weg. Und jetzt kommt noch hinzu, dass unsere Motortechnologie an sich einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Und Elektromotoren auch bei, oder gerade bei niedrigen Lasten, auch bei niedrigen Drehzahlen sehr, sehr gute Wirkungsgrade haben. Mhm. Und damit bekommen wir eben tatsächlich diese 20% Reichweitensteigerung dargestellt.
Jetzt aber vielleicht die Frage der Fragen der Zuhörer, wieso könnt ihr das Getriebe einfach weglassen? Weil am Ende baut ihr eine E-Maschine und nur weil die jetzt im Rad sitzt und nicht mehr irgendwo mittel auf der Achse, wieso? Was ist die Physik?
Ja, zwei Effekte, die da reinspielen. Das eine ist, eine E-Maschine, was passiert, wenn ich das Getriebe weglassen möchte? Dann brauche ich sehr hohes Drehmoment. Mhm. Also Drehmoment kann man sich mal so über den Daumen merken, am Rad von einem E-Fahrzeug ist so zwischen 3.000 und 4.000 Newtonmeter. Mhm. So, also die sportlichen Autos eher 4.000 Newtonmeter, die Kompaktfahrzeuge eher so 3.000 Newtonmeter. Das heißt, ich muss wirklich 3.000 Newtonmeter Drehmoment mit meiner Maschine erzeugen. Im Vergleich jetzt zu einem Zentralantrieb, der eher so bei 300, 400 bis 500 Newtonmeter liegt.
Okay.
So aktuelles Beispiel, der ID.7 ging jetzt durch die Presse, 550 Newtonmeter E-Maschinen-Drehmoment. Mhm. Das ist so das, was es heute gibt. Und jetzt ist es so, dass das Drehmoment einer elektrischen Maschine ist quadratisch proportional zum Durchmesser. Das heißt,
des Motors.
Des Motors, genau. Mhm. Also wenn ich den Motordurchmesser verdoppel, dann vervierfache ich meinen Drehmoment. Mhm. Und diesen Effekt macht man sich im Radnabenantrieb zunutze, weil ich kann im Rad in der Felge relativ große Maschinendurchmesser unterbringen. Also klassische E-Maschine im Zentralantrieb hat so 230 mm Durchmesser. Ich meine 220, 240, so, das ist so ungefähr das, wo sich abspielt. Im Rad, in der 19-Zoll-Felge, bringen wir gerade 430 mm Durchmesser runter.
Okay, das heißt, verstehe. Und dadurch könnt ihr dann diese Getriebegeschichte weglassen. Das heißt, ihr habt gar kein Getriebe in eurem Motor geplant.
Nein, kein Getriebe.
Okay.
Das heißt, ihr habt jetzt quasi den Durchmesser verdoppelt und damit das Drehmomentpotenzial vervierfacht.
Genau.
Und wenn man von den 550 vom ID7 ausgeht, dann kommt man schon in den Bereich, wo du angesprochen hast, also viermal wären dann 2200
Newtonmeter, genau. Und wenn man dann zwei Maschinen verbaut, also links und rechts, dann landen wir eben bei den knapp 4000 Newtonmeter auf der Achse.
Okay, verstehe. Jetzt ist es ja aber so, dass ihr bei der ganzen Geschichte auf was für Motoren setzt. Wir haben ja momentan im Markt irgendwie am Anfang viel Asynchronmaschinen gesehen. Die sind jetzt langsam verschwunden, weil jeder festgestellt hat, dass so ein e-tron oder so ein EQC oder keine Ahnung, dass die alle irgendwie unfassbar wenig weit kommen, obwohl die Batterie riesig groß ist, weil sie alle 25, 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer brauchen. Jetzt ist gerade beginnt so langsam der Siegeszug des permanent Erregten. Also da ist ein fester Magnet im Motor drin, der immer magnetisch ist. Und das ist irgendwie aktuell der heilige Gral. Und BMW und so ein paar andere tüfteln gerade noch an so stromerregten Maschinen. Was macht ihr und vor allem warum?
Also wir setzen auf permanent erregte Maschinen ebenfalls. Weil ich mit dem Permanentmagneten auf dem Rotor eben Feld erzeugen kann, keine Verluste habe und keinen Strom oder keine elektrische Energie auf den Rotor bringen muss. Das ist für unsere Technologie vorteilhaft. Und wir bauen eben die Maschine in einer sehr innovativen Topologie oder einer neuartigen Topologie. Wir nennen das Radialfluss-Doppelrotor-Maschine.
Das klingt erklärungsbedürftig.
Ja, das ist tatsächlich nicht sich selbst erklärend. Ich versuch's mal, es ist auf einer Tonspur relativ schwierig darzustellen. Im Prinzip kombinieren wir in unserer Maschine einen sogenannten Innenläufer, das ist der Standard. Also ich habe
das ist außen Stator, genau, und innen dreht sich der Rotor und der normalerweise treibt der dann die Achse an und da hängt das Rad dran und dann, dann dreht es.
Ganz genau. Jetzt ist bei einem Innenrotor das Problem oder einfach die Notwendigkeit aus dem Stand der Technik, ich muss meine magnetischen Feldlinien müssen sich immer schließen. Und das heißt, ich muss die magnetischen Feldlinien immer über den Außenbereich des Stators, das sogenannte Statorjoch, oder den magnetischen Rückschluss, nennt man den auch, muss ich das Feld zurückführen. So, darum Rückschluss. Also ich muss mein Feld im Außenbereich des Stators zurückführen. Und die Idee von einer Doppelrotormaschine ist jetzt, ich nehme diesen Bereich weg, des Statorjochs, und setzt da auch Magnete hin. Und in dem Moment sind jetzt meine Magnete im Außenläufer, im außen jetzt rotierenden Teil, auch mit dem Magnetfeld oder mit dem durch Strom erzeugten Magnetfeld im Stator verkoppelt. Also erzeugen auch einen Drehmoment.
Mhm. Das heißt, der Stator wird quasi von zwei Seiten angezogen oder abgestoßen.
Ja, genau. Das kann man sich so vorstellen. Genau. Ich hab einen Stator, der jetzt auf beiden Seiten Feld erzeugt, was er ohnehin tut. Und ich nutze aber auf beiden Seiten dieses Feld im Rotor, um dann über die Lorentzkraft-Drehmoment zu erzeugen.
Mhm. Lorentzkraft war das mit dieser Dreifingerregel, richtig?
Ja, ganz
das
genau.
Mit dem, wo man dann irgendwo so hinzeigt und dann noch zur Seite weg. Aber ja, okay.
Genau, im Prinzip Drehmomenterzeugung über Magnetfeld oder Krafterzeugung über Magnetfeld.
Mhm.
Und dieses Prinzip Doppelrotormaschine, das gibt es schon relativ lange, die Grundidee dafür. Das Ganze ist aber bisher immer gescheitert an Fertigungstechnik oder fertigungstechnischen und mechanischen Einschränkungen.
Mhm.
Also es gab, grob gesprochen, gab es bisher keine Lösung dafür, das Drehmoment zu übertragen aus so einer Maschine, also abzustützen.
Okay.
Und das Ganze auch zu kühlen. Es gab kein gutes Entwärmungskonzept für solche Maschinen. Und das sind Dinge, die wir gelöst haben. Das ist auch die Kern-IP von DeepDrive.
Wie stützt ihr ab?
Das ist ich möchte jetzt nicht in alle Details gehen, aber im Prinzip ist es so, dass wir uns eine ganz neuartige Art von Wicklung überlegt haben, also Statorwicklung, die das Feld erzeugt. Und die Wicklung ist jetzt so geformt, dass sie in der Lage ist, dieses Drehmoment aus der Maschine wegzuführen.
Okay, also das heißt, die Wicklung trägt die Kraft.
Genau, ja.
Okay, also das heißt, logischerweise habt ihr im Umkehrschluss nicht, wie viele andere, so sieht immer so handgewickelt aus. Ich hoffe, das machen Maschinen in den meisten Fällen. Aber das heißt, ihr habt nicht so dünne Drähtchen, die dann da sind, sondern das muss irgendwas anderes sein bei euch.
Genau, wir haben im Prinzip, es ist sehr verwandt zu dem, was so als Herbentwicklung heute da ist. Es ging jetzt gerade durch die Presse, dass Tesla auch in den neuesten E-Maschinen Herbentwicklungen, also aus sehr massiven Kupferdraht, also nicht das, was man so kennt als Wicklung, dünne gewickelte Kupferdrähte.
Ich glaube, ich habe das mit dem im Podcast mit Eric Bach, mit Lucid, haben wir das auch relativ umfangreich gesprochen. Die haben das ja auch dann irgendwie CNC gefräst, gebogen, keine Ahnung, so fette, also keine Ahnung, relativ fette Drähte einfach.
Genau, relativ massive Leiter. Ja.
Die dann auch irgendwie bei denen sehr eckig und sehr effizient eben eingepasst wurden, sodass es möglichst viel Kupfer da drin hängt.
Ja, ganz genau. Ja, das ist so ein genereller Trend in der Industrie, Kupferdrähte eher massiv auszulegen. Was einfach daran liegt, dass ich, wenn ich dünne Spulendrähte benutze, dann habe ich immer eine gewisse Stochastik da drin. Dann ist es sehr schwer, das zu automatisieren und Qualität sicherzustellen. Das ist das, was Automobiler gar nicht wollen. So, die wollen immer gerne, dass Dinge sehr definiert und sehr, sehr gleich aussehen. Und am besten über Millionen Stückzahl immer ganz exakt gleich aussehen. Und das kriege ich eben mit so gewickelten Drähten schwierig hin. Und das kriege ich eben ganz gut hin, wenn ich massive Leiter benutze und die Laserschweiße.
Da hast du auch einfach weniger von der Grundlogik.
Genau, halt. Viel weniger. Und das ist sehr verwandt bei uns, aber eben in einer sehr speziellen Ausführungsform.
Okay. Das war das eine Thema, die Kraftableitung quasi. Und das andere war die Kühlung, hat es ja auch schon angesprochen. Wie sieht da ungefähr die Lösung aus?
Ja, wir haben ein Entwärmungskonzept, was in axialer Richtung funktioniert. Das ist einfach aus der Notwendigkeit heraus, ich habe jetzt einen Rotor, der innen dreht, einen Rotor, der außen dreht. Ich muss die verbinden. Das heißt, ich habe drei Seiten einfach räumlich
sind weg
und abgeschirmt von meiner Wicklung. Jetzt muss ich die Wärme axial rausbringen aus dem System. Und das machen wir mit einer Wasserkühlung. Also wir setzen da nicht auf Ölkühlung zum Beispiel, sondern es ist eine sehr herkömmliche und sehr einfach umsetzbare Wassermantelkühlung bei uns. Aber eben in axialer Richtung.
Das heißt, geometrisch kann man sich so vorstellen, ihr habt eigentlich drei konzentrische Ringe, außen ein Rotor, innen ein Rotor, in der Mitte den Stator.
Genau.
Und in den Lücken sitzt jetzt quasi noch ein bisschen Kühlung, oder?
Ja, das Kühlwasser ist tatsächlich außerhalb des Ganzen. Also der Ring ist nicht mit Kühlwasser durchsetzt, das wäre sehr komplex umsetzbar, sondern das Kühlwasser ist wirklich am axialen Ende der Maschine nur positioniert. Man kann das auch, also ist jetzt akustisch schwer zu greifen, wir haben eine Animation auf unserer Webseite, die kann man sich mal anschauen.
Kann ich euch auch in die Shownotes reinlinken.
Okay, dann. Super.
Ja, sehr gut. Und weil wir jetzt gerade noch Luca auch so ein bisschen auf die Asynchronmaschine geschimpft hat, die ist ja immer noch gerne im Einsatz, weil sie eben in höheren Lastpunkten eigentlich eine ganz gute Effizienz hat und nur im Teillastbereich besonders schlecht
ist.
Aber natürlich taugt sie so ganz gut als Booster und man kann sie ja dann auch stromlos stellen, ne, im Gegensatz zu permanent erregten Motoren. Deswegen taugt sie besonders gut als Booster. Aber sie hat eben im Teillastbereich einen schlechten Wirkungsgrad. Wie ist denn das bei eurem Motor jetzt? Im Kern habt ihr, glaube ich, den besten Motor, den ihr auf eurer Website angibt. Ich sagte in der Spitze 98%. Wirkungsgrad und wie bewegt der sich so durchs Lastfeld? Also wie weit sinkt er ab oder wie ist da der Vergleich zum Beispiel zu einer Asynchronmaschine?
Also das ist jetzt dann eigentlich der große, also die Technologie, die wir entwickelt haben, hat zwei große Vorteile. Das eine sind Kosten und das andere ist Teillastwirkungsgrad. Und der Teillastwirkungsgrad oder der gute Teillastwirkungsgrad erklärt sich jetzt aus mehreren Aspekten. Das eine ist, wir benutzen permanent Magnete im Rotor, brauchen also keine haben keine Verluste auf dem Rotor, brauchen keine Erregung oder keine Stromerregung auf dem Rotor.
Mhm.
Und was aber der Hauptaspekt ist, ich hatte gerade erklärt, dass der Innenläufer diesen magnetischen Rückschluss braucht, in dem halt Magnetfeld wechselwirkt mit dem Material. Und wenn ein Magnetfeld oder ein zeitlich veränderliches Magnetfeld in Blech oder in Eisen aktiv ist, dann erzeugt das Verluste.
Mhm.
Und das sind die sogenannten Eisenverluste in der E-Maschine. Und die Eisenverluste sind eigentlich so, dass gerade bei Hochdrehzahlantrieben im Bereich der Zyklusverluste so das Hauptproblem bei E-Maschinen. Also ich hatte gerade, Getriebe war ein Punkt, aber in der Maschine sind es die Eisenverluste, die den Zykluswirkungsgrad maßgeblich beeinflussen. Jetzt haben wir dadurch, dass wir eben diesen Rückschluss weggenommen haben und durch den Rotor ersetzt haben, der prinzipiell kaum oder fast gar keine Eisenverluste hat, weil er synchron mit dem Feld umläuft, weil er kein Wechselfeld hat, sparen wir eben einen sehr, sehr großen Teil, also größenordnungsmäßig so 2/3 dieser Eisenverluste ein.
Okay.
Und das ist der große Hebel, der eben die Talleseffizienz unserer Maschinentechnologie erheblich steigert.
Mhm. Und kannst du das noch so ungefähr in Zahlen ausdrücken, wie viel mehr Teillasteffizienz gewinnt ihr dann?
Ja, das ist jetzt sehr stark abhängig vom Kennfeldpunkt. Also man kann es eigentlich, ich drücke es lieber in diesen Zyklusverlusten aus.
Mhm.
Also ich hatte ja vorhin gesagt, so 15% das Getriebe, wenn man es so wegfallen lassen kann. Und dieser Aspekt der reduzierten oder der besseren Teillastverluste sind nochmal so circa 5%.
Mhm. Okay.
Das gibt dann in Summe eben diese besagten und oft zitierten 20%.
Habt ihr das schon irgendwie gemessen? Also habt ihr das irgendwo schon reingesetzt oder ist das alles noch so eine Simulationszahl?
Nein, also wir haben das gemessen. Wir haben Muster aufgebaut, etwas runterskalierte Muster.
Mhm.
So, wir sind sehr jung, wir sind sind vor 2 Jahren angefangen. Das dauert alles Zeit, das heißt, man geht da auch einen gewissen De-Risking-Ansatz und baut erstmal kleine Muster auf und steigert sich dann Stück für Stück ran an das, was man am Ende bauen möchte. Und die Messungen in dem Muster haben da sogar unsere Erwartungen übertroffen.
Also
die sind im Wirkungsgrad sogar noch etwas höher als in der Prognose.
Mhm.
Wurde jetzt auch entsprechend honoriert, also ist auch, kriegen wir auch extrem gutes Feedback von Kunden, die sagen, ja, boah, das stimmt, was ihr sagt. So,
das ist so der Spannungs-Nervenkitzel-Moment im Startup, oder?
Ja, absolut.
Dann gibt man es mal ab und dann guckt jemand drauf, dem man es verkaufen will, dann sagt er, ja, doch.
Ja, man kann das nicht hoch genug einschätzen, weil also ein Startup gründen in diesem Bereich hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun, weil es gibt gerade in diesem Umfeld wird auch viel behauptet. So, und das ist was dann sehr, sehr wichtig ist. Im Hardware-Umfeld oder in einem Hardware-Startup zählt am Ende nur Hardware. das klingt irgendwie trivial, aber eine Simulation ist sehr schön, da kann man auch tolle Sachen mitmachen, aber am Ende muss es nachgewiesen werden in Hardware und gemessen werden. Und das war ein Moment, der war sehr wichtig für uns. Und der nächste Schritt ist jetzt eben, weil das ist jetzt erstmal immer noch eine Messung auf dem Prüfstand. Das heißt, wir haben die Maschine gemessen am Prüfstand und daraus kann man jetzt extrapolieren auf dem Fahrzeug. Aber der nächste Schritt ist für uns jetzt, das auch im Fahrzeug nachzuweisen. Also das ist auch was wir dieses Jahr tun möchten, damit ich ein Auto umzubauen und dann am besten natürlich in einer echten WLTP-Homologation nachzuweisen, dass jetzt die Reichweite 20% größer ist.
Eines der großen Features, die ihr mit den euren Motor ja auch noch anpreist, ist dieses Thema seltene Erden. Du sagst schon, ihr setzt auf Magnete. Da ist in den meisten Fällen, soweit ich das weiß, irgendein Neodym gemischt drin, also irgendeine Legierung. Da geht ihr aber auch einen unkonventionellen Weg, richtig?
Ja, was heißt unkonventionell? Die seltenen Erde im Magneten sind ein Problem, sind potenziell ein Problem, weil die Verfügbarkeit nicht 100% gewährleistet ist. Also es gab vor 10 Jahren gab es mal den sogenannten seltenen Erdpreisschock. Da sind die Preise, da gab es Ausfuhrbeschränkungen aus China. Politischen Hintergründe kenne ich jetzt nicht 100%, aber der Preis hat sich damals größenordnungsmäßig verzehnfacht. Und das ist ein echtes Problem und ein Damoklesschwert, was da über der Branche hängt, weil sich die ganze E-Mobilitätswelt jetzt auf die PSM eingeschossen hat, bis auf ein paar exotische Lösungen. Gerade schon angesprochen, BMW macht gerade auch die stromerregten Maschinen, aber Mal die ganz breite Masse geht auf Neodym, Eisenbohrmagnete. Und die enthalten eben nicht nur Neodym, das ist der eine Bestandteil, aber die meisten E-Maschinenmagnete enthalten eben auch sogenannte schwere seltene Erden, das sind Dysprosium und Terbium. Und die sind wirklich sehr, sehr teuer, also prohibitiv teuer.
Kannst du das quantifizieren so grob? Also es geht jetzt nicht um den aktuellen Börsenpreis, aber das wird es, dass man sich so ein bisschen ein Bild von machen kann, was würde so ein Teil ohne kosten und was kostet es dann mit?
Ja, also es ist so, dass das heute in einer E-Maschine, also reine Materialkosten größenordnungsmäßig vielleicht 10 Euro sind, die da drin stecken an schweren, seltenen Erden. Also
okay.
plus minus ein bisschen. Ja, das Problem ist eher so das strategische Risiko, weil
das können halt auch mal 100 sein.
Genau, dann, 10 Euro heute heißt bei einer Verzehnfachung eben 100 Euro potenziell. Und das ist dann so in einem Bereich, wo dann einfach Geschäftsmodelle von Zulieferern kaputt gehen können. Also das ist einfach,
ja.
sehr volatil. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir können durch Eigenschaften unserer Technologie, gerade in Inwheels, in den Zentralantrieben schaffen wir es nicht ganz, aber in den Inwheels können wir auf diese schweren, seltenen Erden verzichten. Was daran liegt, dass unser Rotor besser gekühlt ist als, also der Doppelrotor hat auch eine sehr, sehr große Kühlfläche.
Mhm.
Die Drehzahlen in Radnahmeantrieben sind geringer, damit auch die thermische Last auf Magneten etwas geringer. Und damit können wir auf diese schweren seltenen Erden verzichten, was etwas strategisches Risiko rausnimmt.
Mhm. Auf wie viel Grad darf so ein Motor denn laufen eigentlich? Also ich meine, wie schaut das aus bei der E-Maschine normalerweise und dann bei euch? Also
normalerweise ist so größenordnungsmäßig die Kupfertemperatur auf knappe 200 Grad begrenzt. Mal 180, gibt Hersteller, die auf 210 gehen. Und die Magnettemperaturen üblicherweise auf 160, 140, manchmal 180. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Bei uns ist es so, dass die Wicklung auch auf 200 Grad limitiert ist. Und die Magnete jetzt in so einem Inwheel aber deutlich weniger als 100 Grad
sehen. Okay. Das ist schon signifikant.
Was einfach daran liegt, dass ich einen direkten Kontakt zur Umgebungsluft habe und einen sehr großflächigen Kontakt habe zur Umgebungsluft und damit eben viel geringere Temperaturen ertragen muss. Und die ermöglichen jetzt diesen Verzicht auf die sehr teuren, seltenen Erden.
Mhm.
Okay.
Ihr habt jetzt ja neben den Radnabenmotoren auch noch eine Zentralmaschine. Die hat sogar zumindest auf eurer Website noch höhere Effizienz wird dazu geschrieben. Woran liegt es und warum macht ihr überhaupt noch einen Zentralmotor?
Ja, der Zentralantrieb, also die Motortechnologie, die ich gerade beschrieben habe und gerade der Vorteil der geringeren Eisenverluste, der lässt sich auch 1:1 übertragen auf einen Zentralantrieb.
Mhm.
Also ich kann jetzt das gleiche Prinzip, was wir jetzt für Radnabenantriebe etablieren wollen, kann ich auch auf einen Zentralantrieb übertragen. Was den Vorteil hat, dass ich in bestehende Architekturen rein kann. Also ich kann, ein Radnabenantrieb ist was für einen OEM, ein sehr, sehr großer, ein Fahrzeughersteller, ein sehr, sehr großer Schritt ist. Ich ändere die ganze Fahrzeugarchitektur, ich muss ins Rad gehen. Es gibt gewisse Bedenken, was Haltbarkeit, ungefilterte Massen angeht, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden.
Mhm.
Aber das habe ich alles bei einem Zentralantrieb nicht. Das heißt, diese Markteintrittsbarriere ist viel, viel kleiner.
Okay.
Und die Vorteile der Technologie sind da genauso groß auf die Maschine gesehen. Mhm. Ich kann natürlich nicht diesen großen Getriebehebel ziehen, aber ich kann halt die Maschine effizienter machen. Und auch eine Maschine 5% effizienter machen, ist ein großer Hebel. Wir haben Kostenvorteile mit unserer Technologie. Das heißt, wir haben da für Zentralantriebe auch eine sehr attraktive Lösung für Fahrzeughersteller. Da haben da auch ein enormes Interesse aus dem Markt. Die Effizienz der Maschine ist sogar etwas besser. In dem Fall, einfach dadurch, dass hohe Drehzahl Elektromaschinen eher zuträglich ist für die Gesamteffizienz. Ich erkaufe mir das halt wieder mit einer Getriebeübersetzung, die ich da einbauen muss.
Das heißt aber, der Overall-Wirkungsgrad wird am Ende wieder gecached werden durch Getriebe, Planschverluste etc.
Ja,
wenn man das dann final ins Auto steckt, dann bleiben
wir sehen 98. Im Overall-Wirkungsgrad bei Inwheels einen Vorteil, ja.
Okay, verstehe.
Und warum, also wenn der Motor Drehmoment stärker ist, warum kann dann der Zentralmotor nicht ohne Getriebe auskommen?
Ja, das ist die Durchmesserlimitierung. Also wir müssten halt dann im zentral angeordnet Maschinendurchmesser von 430 Millimetern unterbringen.
Mhm. Ja, okay, das ist dann und das, halt schon
das
ordentlich
passt,
groß.
So. Das passt nicht, genau. Das kann vorne passen, also wenn ich einen Vorderachsantrieb habe, wenn ich eine ganz klassische Motorhaube habe, dann kann das gehen, aber selbst dann kriege ich Probleme mit Winkelbeziehungen von Halbwellen, also Antriebswellen. Mhm. Ich muss da relativ große Deltas überwinden.
Mhm.
Wir haben uns das sehr intensiv angeschaut, aber einen Durchmesser, Maschinendurchmesser 450 mm aufrecht im Auto ist sehr schwierig.
Ich wollte gerade sagen, aber kann man, also man baut auch Verbrennermotoren längs und quer ein, kann man nicht da auch irgendwie am Ende? Im Prinzip stelle ich mir das vor wie so ein großes Schwungrad, das da dann halt aber im besten Fall unter der langen Motorhaube liegen muss, die wir aerodynamisch eh wollen im E-Auto, damit das alles so ein bisschen tropfig ja. Und so ein bisschen EQS-artig oder Lightyear-mäßig ausschaut.
Ja, sehr, sehr interessant, was du sagst, weil wir haben so ein Konzept tatsächlich auch mal veröffentlicht sogar. Dass, wir haben das damals etwas
fest. Das ist mir durchgerutscht.
UFO-Antrieb genannt.
Ja, das, ja so. ja.
Weil es halt praktisch wie das Reserverad im Auto liegen würde. Das Problem ist halt, da muss ich halt umlenken. So, dann brauche ich wieder eine Hybridverzahnung oder sowas. Also wie ein klassisches Differential.
Ja.
Muss dann halt über einen Kegelradgetriebe auf Differential. Hab dann halt auch wieder ein Getriebe drin im Endeffekt. Und
das ist halt die Getriebefeindlichkeit bei euch im Unternehmen.
Ja, nicht ideologisch.
Ihr wollt einfach die Schefflers und Co. und die ZFs.
aber wir haben dann halt uns das rauf und runter durchgerechnet, was so Effizienzen und Kosten und sowas angeht. Und dann landet man eigentlich eher wieder bei einem ganz klassischen Konzept. Weil wenn ich eh ein Getriebe habe, dann macht es keinen Sinn, da eine 1:1 Übersetzung zu machen, sondern dann kann ich auch genauso gut wieder 4:1, 5:1 einbauen.
Kannst du quasi doppelt nutzen halt.
Genau.
Also einfach.
Wieder vom Maschinendurchmesser runter und hab dann wieder ein sehr klassisches Konzept.
Mhm.
Schade eigentlich, ich fände es irgendwie cool, wenn da so ein Kreisel sich da.
ja.
Dann wär's ein Wummerts noch so.
Genau. So ein bisschen fluxantriebmäßig. Ja, bei den Radnabenmotoren hast du jetzt gerade schon kurz erwähnt oder so eine Möglichkeit für einen kleinen Abschweifer eröffnet. Ungefederte Massen ist immer so ein Stichwort, was fällt bei Radnabenmotoren. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was sind ungefederte Massen und warum ist das bei euch nicht schlimm?
Ja, ungefederte Massen bezeichnet man jetzt erstmal grundsätzlich den Anteil der Masse, der im Rad, also unterhalb der Federung des Federdämpfersystems hängt. Genau genommen, das ist aber eher so eine Spitzfindigkeit, das ist halt die reifengefederte Masse, weil auch der Reifen einen sehr nennenswerten Dämpfungsanteil noch hat zwischen der Masse und der Straße. Und ja, wir ziehen da immer so ein, ja, man mag das als Rechentrick bezeichnen, aber aus Komfortsicht ist es eigentlich ein valides Vorgehen. Wenn man sich Vorderachsen anschaut von heutigen Fahrzeugen, Mittelklasse SUVs, dann sind da oft 18, 19, zum Teil 20 Zoll Felgen verbaut, die großen Autos mittlerweile 21 Zoll Felgen, oft inbelüftete große Bremsscheiben und dann auch Halbwellen, die Aufhängungssysteme und so weiter. Wenn man das mal zusammenrechnet, dann landet man da so im Bereich 60 Kilogramm ungefederte Masse. Und wenn man jetzt hergeht und unseren Motor so bestimmungsgemäß wäre so Hinterachse, den an die Hinterachse baut und das Ganze noch kombiniert mit einer sehr kleinen Bremsanlage, weil ein Radnabenantrieb kann sehr, sehr viele Bremsmanöver unterstützen.
Mhm.
Und ich brauche die Bremse im Radnabenantrieb eigentlich nur noch für Notbremssituationen, also für so Single-Stop-Varianten oder so Single-Stop-Manöver. Kann da erheblich Gewicht sparen. Und wenn man dann mal die ungefederte Masse an der Hinterachse mit einem Radnabenantrieb von uns zusammenrechnet, landet man so bei 65 bis 70 Kilogramm. Das ist dann gegenüber einer angetriebenen Vorderachse 5 bis 10 Kilo oder 10-15% mehr. Und das ist was, wo wir auch das Feedback von Fahrzeugherstellern bekommen, dass das sehr handhabbar ist. Und auch, also weder für Fahrsicherheit noch für Fahrkomfort ein relevantes Problem darstellt.
Und auch fahrdynamisch dann nicht irgendwie.
Und auch fahrdynamisch nicht, nein, genau. Also das Thema ist immer, das ist auch ein sehr emotional geführtes Thema und wir stellen uns da auch klar auf den Standpunkt, dass Minimierung von ungefederten Massen gut ist. Darum halten wir auch unsere Maschine so leicht wie möglich. Also der Radnabenantrieb mit allem drum und dran wiegt bei uns knappe 30 Kilogramm, was für eine Maschine mit 1800 Newtonmeter sehr, sehr wenig ist. Aber es ist eben mitnichten so, dass jetzt durch Einbau eines Radnahmeantriebs von 30 Kilogramm sich die ungefähr der Massen verdoppeln. So, das ist halt ein sehr falsches Bild, was da oft vermittelt wird. Sondern es geht tatsächlich nur darum, dass ich einige wenige Prozent Anstieg habe und damit halt auch absolut in einem handhabbaren Bereich bin.
Mhm. Ich finde auch, um das mal noch zu vergleichen mit dem Gewicht, weil das hat mich tatsächlich ziemlich beeindruckt. Ich weiß gar nicht, wo ich die Zahl her hat. Ich glaube, ich habe die einen dieser Tech-Talks von Lucid gesehen. Ist ganz spannend, da haben sie irgendwie drei verschiedene Motoren mal auseinandergenommen. Ein Tesla-Motor, ihren Motor und den, das war vom Taycan. Und der Taycan-Motor wiegt halt Stator und Rotor dann bei knapp 50 Kilo. Der hat, glaube ich, 350 Kilowatt, der Taycan-Motor, ja, meine ich. Aber es ist halt schon irgendwie fast das Doppelte. Dann so, wenn eure 30 Kilo da wirklich hinkommen am Ende. Mhm. Jetzt frage ich mich trotzdem noch, wenn du sagst, ihr könnt das mit diesem innenliegenden, also mit diesem einen Motor schaffen und da habt ihr euer Konzept, wieso ist das denn nicht schon irgendwie in der Industrie so angekommen? Weil das sonst niemand kann oder weil ihr einfach total die coole Idee hattet, die vorher niemand hatte?
Ja, weil diese, also da zieht wirklich diese Technologie, dieser Doppelrotor Radialmotor.
Okay. Also das ist wirklich
ein sehr, sehr signifikanter technologischer Sprung bei E-Maschinen.
Und dass die Rekuperationsfähigkeit, also sprich diese weniger Bremse, die ich brauche, dass der Motor das besonders gut kann, das liegt eigentlich umgekehrt quasi an der Drehmomentfähigkeit dieses Maschinenkonzepts. Das kann auch umgekehrt wieder besonders viel übertragen, oder?
Ja, also zum einen ist es erstmal die Natur des Einzelradantriebs und die direkte Kopplung. Also ich habe keine, also eine Achse hat immer ein Getriebe mit Halbwelle und Rotor dazwischen. Das von der Dynamik her nicht so gut ist, dass es jetzt so ESP-ABS-Funktionen
eins
zu eins übernehmen kann. Das heißt, wenn ich einen Radnahmeantrieb habe, der auch beidseitig, meine Momente, ich kann die Momente beidseitig verteilen, kann ein Radnahmeantrieb eigentlich uneingeschränkt ESP-ABS-Funktionen übernehmen. Mhm. Und ich habe dann die mechanische Bremse eigentlich nur noch als Fallback, falls das In-Wheel-System ausfällt oder das elektrische System ausfällt, um Notbremsmanöver abdecken zu können. Mhm. Und dann muss ich eben auch die ganze thermische Masse in der Bremse nicht mehr mitführen, weil dann habe ich halt diese thermische Masse für eine Notbremsung im System.
Die geht immer.
Die geht immer. Ja. Dann stehe ich auch, dann ist mein Motor auch kaputt. Dann kann ich keinen AMS-Test mehr fahren. Und,
ja, verstehe.
Okay, ihr habt den Motor im Rad. Das heißt, ihr habt aber ganz viel Kabellage und ganz viel Wasserführung im Zweifel. Was ich jetzt, keine Ahnung, wenn man sich dann so Elektroauto aufbauen, so Schnittzeichnungen anguckt, dann versuchen die Hersteller, wenn sie es gut machen und da irgendwie Wert drauf gelegt haben, die Kabel alle so auf einen Millimeter zu kürzen, wo es irgendwie geht. Ihr verteilt ja dann aber end viel Kabel im Auto, oder nicht?
Ja, also wir müssen halt die DC-Kabel, also,
ja, also von der Batterie dann
plus und minus, von der Batterie zu den Radnahmeantrieben führen. Ja, wir machen das eng an der Aufhängung. Also wir koppeln die Kabel, solange es geht, an der Radaufhängung und führen sie dann zum Motor. Und wir müssen das Kühlwasser zum Motor führen. Was im Prinzip, ja, wir vergleichen jetzt mal ein Stück weit mit der Bremsleitung. Das ist auch ein
ist halt ein bisschen mehr Druck drauf. Ein bisschen, aber Druck nicht, aber mehr Durchfluss.
Genau, mehr Durchfluss, eventuell etwas empfindlicher. Also ich muss natürlich lösen, das Problem. Also ich habe halt potenziell komplexe Leitungen, das ist Strom und Wasser, die ich bewegt ins Rad führen muss. Mhm. Es gibt ja auch schon Beispiele von Herstellern, die das machen. Also es gibt ja auch Radnahmenmotoren wirklich in Serie mittlerweile, also in Kleinserie, aber
kannst du da so zwei, drei Beispiele vielleicht
noch? Ja, also wir haben einen Marktbegleiter, das ist die Firma Elafi, die zum Beispiel jetzt das Fahrzeug Lordstown von der Firma Lordstown in Kleinserie bringt. Also kann man auch kaufen mittlerweile, haben da ja Stückzahlen Größenordnung 10.000 oder sowas am Markt.
Elafi hätte auch den Lightyear gemacht, richtig? Also ja, den genau, Antrieb dafür.
Genau, Elafi wäre der oder war der Lieferant für den Lightyear.
Den man jetzt ja auch kaufen kann, aber ich glaube bei irgendeinem
Insolvenzversteigerung.
Insolvenzversteigerung. Ja. Also falls ihr ein Lightyear haben wollt, man kann ihn kaufen.
Ja, uns ist das
einzeln
über den Weg gelaufen, ja.
Aber
ja, genau. Also der Elafi wäre eben auch Lieferant gewesen.
Ist ja ein cooles Showcase-Auto für euch, glaube ich.
Ja, das, wir sagen immer, also gerade die ganze Radnamen-Antriebswelt ist natürlich noch ein Stück weit vorwettbewerblich. Das heißt, wir freuen uns über jedes Projekt, was da, also wir freuen uns über jeden, der Radnamenantrieb baut. Wir freuen uns über jeden Fahrzeughersteller, der Radnamenantriebsprojekte umsetzt, weil es eben den Weg ebnet. So, weil es die Vorteile zeigt und das hat auch das Fahrzeug vom Lightyear sehr gut gemacht, weil sie eben genau diesen Trend auch erkannt haben. Sie haben gesagt, so, wenn ich das effizienteste Auto der Welt bauen möchte, dann muss ich Radnamenantriebe benutzen. Mhm. Wir sagen auch, mit unserem wäre es noch effizienter gewesen. Aber
da war vielleicht immer zu spät.
Ein Stück weit zu spät, klar. Da sind wir auch völlig offen aktuell.
Wir hatten ja auch mal mit Simon Quinker, glaube ich, damals noch bei der Solar World Challenge auch mit dem TU München Projekt mit dem Auto gefahren ist, der auch sagt, die trieben aber nur ein Rad an mit ihrem Radnabenmotor, was ich auch irgendwie cool finde. Ich glaube, hinten links oder hinten rechts.
Ja, genau, immer gegensteuern ein bisschen. Nur weil das vorher auch so geklungen hat, ihr müsst Strom und Kühlflüssigkeit, sprich Wasser, in den Radnabenmotor führen und du hast gesagt, bewegt heißt in dem Fall nur gefedert, ne? Also die Federungsbewegung, nicht gedreht. Das habe ich mir vorher bei euch unten am Prüfstand nochmal angeschaut. Also wichtig, die Kühlflüssigkeit muss quasi nur in den Stator und der Strom ja eben auch nur in den Stator und der dreht sich eben nicht, drum der Name. Also nur falls sich jemand jetzt irgendwie so ein Schienensystem, schnell rotierendes vorgestellt hat, wo Wasser durchläuft oder so.
Das muss auch regelmäßig nachfüllen am besten, genau.
Ja, genau.
Wir haben jetzt über den Antrieb gesprochen, über das Thema Motor, über das Thema kein Getriebe mehr. Einigen, was mir noch aufgefallen ist beim Angucken, war, dass momentan bei vielen Autos ja immer irgendwie der Inverter auch noch so ein Effizienzkiller sein kann. Riesig groß, wenn es dumm läuft, und das macht ja bei mir auch besonders anders. Der hängt direkt mit am Rad, der Inverter.
Genau.
Ist auch krass, oder?
Wir verfolgen eigentlich grundsätzlich sowohl bei unseren Zentralantrieben als auch bei den Radnamenantrieben das Konzept eines integrierten Inverters, was erstmal ganz, ganz praktisch an dem Kühlsystem hängt. Also ich hatte ja vorhin beschrieben, wir haben ein axiales Kühlsystem und damit haben wir einen Kühlkanal, der zugänglich ist. Also wir haben ein Lagerschild, wie wir es nennen, also in der Rückseite des Motors, in der Rückwand, fließt Kühlwasser. Mhm. Und damit habe ich eine ebene Fläche, auf der ich jetzt mal auch Elektronik kühlen kann. Mhm. Und das ist ein großer Benefit in dem Zusammenhang, weil ich eben nicht ein separates Gehäuse mit Kühlkanälen gießen muss, das sind auch oft komplexe und teure Teile, die ich da im Inverter herstellen muss, sondern wir nutzen das, was wir schon haben und platzieren da unsere Elektronik drauf. Wir integrieren ihn selber, also aus mehreren Gründen. Wir sind da sehr gut aufgestellt, was unsere Kompetenz angeht, sowohl im Gründerteam als auch jetzt in den Mitarbeitern haben wir wirklich.
Woher habt ihr das?
Ja, das war einfach ein sehr gutes Netzwerk.
Also Glück.
Ja. Netzwerk.
Ist doch cool. Also ist das gehört dazu.
Genau, also da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt, haben da wirklich 4, 5 richtig gute Hardware-Entwickler, die sowas auch schon in Serie gemacht haben. Und also die Frage, die du stellst, ist richtig. Solche Leute sind sehr, sehr schwer.
Ja, die werden auch, glaube ich, für sehr viel Geld einfach gekauft, so von Unternehmen. Deswegen frage ich, hattet ihr die im Gründerteam? Also ist da irgendjemand auch so persönlich drin, hier verhaftet zu sagen, nee, ich bleib deshalb allein schon da?
Also ja, wir haben im Gründerteam zwei Hardware-Entwickler, ja,
okay.
Genau, aus der Inverter-Ecke, die auch Hardware und Software für Inverter
können. Cool.
Vielleicht ein bisschen grundsätzlicher zu dem Thema. Es ist, wir sehen das und das freut uns total, aber es ist das Anwerben von Kräften, also aus der Automobilwelt an so einem Startup, ist nicht so schwer, wie man denkt. Also viele möchten das gerne. So, es ist wirklich ein Umfeld, was wir hier bieten, was kann ich auch nur Werbung für machen. Das macht wirklich Spaß. Man kann hier wirklich an sehr, sehr innovativen Themen arbeiten und halt auch einfach fernab von, ich hatte es vorhin schon gesagt, so fernab von Entwicklungsprozessen. Natürlich haben wir auch Entwicklungsprozesse und wir halten uns an Standards und machen das sehr professionell auf einem hohen Niveau. Aber eben auch mit einer Flexibilität, was Innovation angeht. Und das ist für viele auch, auch in der Zeit, ist glaube ich auch leichter geworden in den letzten 10 Jahren, solche Fachkräfte auch anzuwerben in einem Startup, die halt auch bereit sind, dieses Risiko in Anführungszeichen, also so riesig ist das persönliche Risiko für jemanden jetzt nicht in einem Startup.
Im Zweifel kannst du wieder zurück, weil es gibt genug Leute, die gerade irgendwie die Hände nach dir ausstrecken.
Ganz genau. Ja. Und okay. Das dann gepaart mit auch attraktiven Gehältern, die muss man halt auch zahlen im Startup heute. Aber auch das geht, kann man da eben ein ganz gutes Team aufbauen.
Verstehe. Aber jetzt nochmal auf den Inverter selbst. Ihr sagt, ihr habt irgendwie State-of-the-Art-Technik. Was setzt ihr ein? Was ist euer Plan?
Also wir setzen auf Siliziumkarbid, MOSFETs. Das ist, etabliert sich gerade als Stand der Technik. Also gerade im 800-Volt-Bereich machen das jetzt eigentlich alle. Sind auch die ersten Fahrzeuge am Markt mittlerweile. Ja. Tesla war der erste, ich glaube, Polestar und Volvo sind jetzt gerade nach. Hyundai ist, glaube ich, auch schon mit Siliziumkarbid in Serie. Also da machen wir eigentlich nichts Exotisches. Wir haben in der spezifischen Ausführung vom Inverter noch ein paar Besonderheiten drin, die aber im Wesentlichen, also wir ziehen viele Vorteile aus der Integration. Also wir denken das System wirklich als E-Drive, also als Antriebseinheit, immer bestehend aus Inverter und Maschine. Und das zieht sich komplett durch von, ich sag's gerade, von der Kühlung, von der Sensorik, von der Verbindung, von der Anbindung, von Wicklung an den Inverter. Software ist auch ein sehr wichtiges Thema. Also nicht das Ganze getrennt denken, sondern einfach sagen, wir haben Software für die Antriebseinheit und können da auch alles direkt parametrieren, auch simulationsbasiert parametrieren. Und aus diesem Gedanken heraus, der vollständigen Integration, kann man viel Kostenvorteile ziehen.
Okay, verstehe. Das heißt aber, ihr gebt da schon in gewisser Weise ein Komplettpaket mit ab, was so ja auch nicht ganz üblich ist, oder? Also ist es industrieüblich, dass man den Motor baut und den Inverter mitliefert, oder wird es nicht sonst eigentlich immer als Stückel zusammengebaut, dann bis es im Auto landet?
Ganz unterschiedlich. Also,
oder gibt es überhaupt die Möglichkeit zu sagen, ich will den Motor, aber den Inverter behaltet ihr mal, weil wir haben...
Doch, das gibt es. Gibt es natürlich. Doch, das gibt es bei uns, gibt es das nicht.
Okay.
Also, Stand heute nicht. So, das,
also, wenn jetzt der Conti kommt oder wer auch immer und sagt, den haben, aber nehmt das Lithium da weg, dann sagt ihr halt, ja gut,
ja, mach halt selbst. Am Ende ist der Kunde König, das ist klar, aber wir haben eben gute Argumente und am Ende glauben wir, dass wir da über
Verstehe,
Preis und Funktion da was darstellen können. Ja, es ist aber nicht industrieüblich tatsächlich. Also, industrieüblich ist heute eigentlich schon eher noch ein Komponentendenken. Also ich habe eine Maschine, ich habe einen Inverter.
Genau, das wäre nämlich auch mein, also das ist auch nicht normal, ist das den Einkäufern so zu erklären. Ich stelle mir nur vor, wie das ist, Zukaufteil am Ende. Das heißt, jetzt irgendjemand im Einkauf bei irgendeinem Autobauer und dann kann der euer Produkt nicht vergleichen, weil der E-Drive und die E-Maschine in einem ganz anderen Team eingekauft wird als so, und dann ist der SEC, wer?
Das,
SIG, hä? Ausrufezeichen? Was?
Das ist was, also das hätte es, glaube ich, vor 5 Jahren durchaus geben können.
Okay.
Mein Gefühl ist, dass es das heute nicht mehr gibt. Also so weit ist man da.
Klingt sehr optimistisch für mich. Schön.
So weit ist man da, dass man da eher integriert.
Okay.
Wir hatten vorher mal kurz drüber gesprochen, auf Siliziumkarbid, da kamen wir kurz auf 400 Volt, 800 Volt. Du meintest irgendwie, du wärst jetzt gar nicht so ein großer Fan von 800 Volt?
Ich persönlich bin tatsächlich kein Fan von 800 Volt Technologie, weil ich, aber auch einfach, weil ich Elektromaschinenmensch bin. Und für eine E-Maschine hat die hohe Spannung gar keinen Vorteil. eigentlich nur Nachteile. Also die Isolation wird aufwendiger. Die Isolationsstandard einzuhalten wird erheblich aufwendiger. Ich brauche mehr Platz für die Isolation. In der Wicklung hat es keine Vorteile. Also, rein von der Maschine betrachtet, ist eine 400-Volt-Variante die bessere Variante. Im Inverter sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus, weil die Siliziumkarbid-Chips für 800 Volt wirklich, also die sind sensationell gut. Das sind wirklich Schalter, die hätte man vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, hätte man sich das nicht träumen lassen. So, das ist eigentlich schon fast der perfekte Schalter, den man da heute kaufen kann. Das heißt,
die werden ja auch immer besser, muss man dazu sagen.
Und sie werden mit jeder Generation noch besser. Und zwar mit jeder Generation signifikant besser. Also wir reden da von 20%, 30%, 40% Verbesserungen immer noch in jeder Generation.
Wahnsinn.
Also da wirklich beeindruckend, was die Industrie da auch leistet. Also auch ein starker Wettbewerb. Also viele Player am Markt, die sich dann auch wirklich jährlich überbieten mit Datenwerten. Also es ist wirklich, wirklich toll, was da passiert, so aus Ingenieurssicht. Das heißt, beim Inverter gibt es schon Argumente für die 800-Volt-Ebene. Und was dann am Ende als Hauptargument natürlich bleibt, ist die Ladeleistung.
Hm.
Also ich bin eben stromlimitiert in der DC, im DC-Stecker. Kann dann eben an den Ionity-Säulen zum Beispiel mit 350 kW im Peak laden. Was die Batterien heute noch nicht hergeben, aber es ist ja abzusehen, dass das
hoffentlich geht. Mittelfristig gehen wird, ja.
Genau. Von daher, also wir sind da auch völlig technologieoffen. Wir können 400 Volt und 800 Volt Inverter bauen.
Mhm.
Wir sehen aber auch bei uns klar den Trend in Richtung 800 Volt. Mhm. Also wir legen eigentlich auch mittlerweile alles darauf aus, dass das für 800 Volt tauglich ist. Auch die Maschine entsprechend.
Das finde ich spannend, weil ich habe jetzt, also auch, weil du es vorhin angesprochen hattest, ja auch mit dem Thema LFP und mit den Natriumbatterien und sowas, dass ich eigentlich eher das ganze Thema vielleicht auch Richtung Budget-Cars orientiert bei euch. Und da höre ich jetzt zumindest regelmäßig, dass da das ganze 800-Volt-Ding noch nicht so zündet.
Ja, ja, darum, wie ich sagte, so wir sind da offen und bedienen beides. Und versuchen da auch möglichst, also natürlich ohne große Kompromisse einzugehen, weil ich sagte, man muss in der Maschine schon Kompromisse machen und kann nicht alles vorhalten, aber wir versuchen da gerade breit zu sein, weil wir es auch nicht wissen.
Mhm.
Also wir sehen halt im eher Premium-Segment, dass das entschieden ist, dass das alles in Richtung 800 Volt geht. Wie du sagst, wenn jetzt die Budget-Autos kommen, die Kompaktautos mit LFP-Natrium-Ionen, dann kann das anders aussehen.
Mhm.
Und da würden wir uns nicht vor verschließen. Am Ende ist auch vieles abwärtskompatibel, solange es von den Kosten her passt.
Bevor wir jetzt auf die anderen Batterien und die Vorteile eurer Technologie hinsichtlich dieser Batterietechniken gehen, eine Frage treibt mich noch um. Ich habe mich mal länger mit den YASA-Motoren beschäftigt, Axialflussmotoren. Die sind jetzt, sage ich mal, was hinten bei rauskommt, sind auch eher flach und eher groß und haben dann Vorteile beim Drehmoment, würden sich also auch eignen für einen Radnabenantrieb per se. Wie steht ihr dazu?
Also erstmal, YASA ist im Prinzip, also eine Axialflussmaschine ist auch eine Doppelrotormaschine.
Mhm.
Die nutzt das identische Prinzip, was ich vorhin beschrieben habe,
ja.
Nur nicht eben in einem Radial Flusskonzept, sondern im Axialflusskonzept. Und also wenn man sich die Bilder kann man sich auch ganz gut anschauen von Java, ja. Die Explosionsdarstellung.
Kann ich euch auch einblenden und in die Shownotes hängen.
Ah, perfekt, ja. Also da sieht man sehr schön, dass eben an beiden Seiten des Stators ein Rotor ist und dazwischen ein Stator ist, der dann in der Axialflussmaschine etwas anders. Da kann man den einfacher tragend gestalten. Also das ist dann so eine Struktur, ja. die den Stator festhält und das Moment abführt. Axialflussmaschinen haben ihre Daseinsberechtigung, weil sie halt so in Bezug auf Leistungsdichte und vor allem auch Teillasteffizienz wirklich sehr, sehr gut sein können. Gleichwertig jetzt zu unserer Technologie, zum Teil sogar ein bisschen besser.
Mhm.
Axialflussmaschinen haben jetzt zwei Nachteile aus unserer Sicht. Das eine ist, sie sind immer in Bezug auf NVH, also Geräuschemission, schwierig, was an der Topologie der Wicklung liegt an sich. Also das brauchen wir jetzt nicht ganz im Detail ausführen, aber es ist grundsätzlich so, dass ich mit Geräuschen potenziell Probleme habe bei Axialflussmaschinen. Und was aber für Radnabenantriebe das ein Killer-Kriterium ist, weshalb Axialflussmaschinen, also aus unserer Sicht und bisher ist es auch nicht widerlegt, einfach nicht funktionieren als Radnabenantrieb, sind die Anforderungen an die Lagersteifigkeit.
Mhm.
Das ist jetzt im Podcast schwer zu erklären, aber im Prinzip ist es so, dass wenn ich ein Radlager habe von einem Auto und ich fahre eine Kurve, dann führt das immer dazu, dass sich das Rad verformt.
Mhm.
Und wenn ich jetzt eine Axialflussmaschine habe, die dann einen großen Durchmesser hat, dann führt die Verformung...
Dann kippelt die quasi...
Das Rad, genau, das kippt und kippt dann gegen den Stator.
Das klingt
ist eigentlich was, was ich überhaupt nicht verhindern kann. Also ich kann das, ich müsste da eine komplett separate Lagerung machen und das Ganze dann.
Du musst quasi ein Rad im Rad bauen, das ist da, ja, also.
Genau. Also ich müsste dann eine entkoppelte Lagerung bauen und dann auch entkoppelt das Moment übertragen. Das funktioniert nicht.
Ja.
So, und die Alternative ist dann, das Radlager unendlich steif zu machen. Also es ist wirklich, da geht's darum, das Radlager also Faktor 4 bis Faktor 5 steifer zu machen.
Okay.
Das kostet sehr viel Reibung, das sind in der Lage ein, die 10, 15 Kilo wiegen. Also wir sehen das nicht. Meine Aussage ist, also mein Standpunkt ist da definitiv, Axialflussmaschine als Radnahmeantrieb geht nicht.
Ja. Okay. Nee, aber spannend zu hören, weil das Thema mit Verwendung und so kennt man auch schon. Ich glaube auch, Yasa wird da ein Lied von singen können, was ich so höre. Und so klingt es natürlich sehr schlüssig, warum das eben, obwohl es augenscheinlich erstmal so zusammenzupassen scheint, eben nicht zusammenpasst. Sehr gut.
Ich habe noch zwei Themenblöcke, die ich unbedingt nicht auslassen möchte. Das eine ist, ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr auch eine Plattform machen wollt. Wie aktuell ist das tatsächlich im Moment gerade und wie sieht diese Plattform aus? An wen wollt ihr euch damit richten? Wollt ihr da so klassisches E-Auto-Startup-Ding und guck mal, ihr müsst nur noch Karosserie bauen und ein bisschen Design? Oder was ist da was steckt da dahinter?
Also unsere Vision ist in Richtung so einer Fahrzeugplattform zu gehen, also unsere Vision als Unternehmen. Die Motivation dahinter ist einfach genau, was du sagst. Wir sehen gerade, oder wir haben in den letzten Jahren viele E-Auto-Startups scheitern sehen. Also eigentlich fast alle.
Jetzt hier im Münchner Umfeld erst kürzlich nochmal, aber genau. Ja, anderes Thema.
Also einfach leider, so es ist einfach sehr, sehr schwierig, ein Auto zu bauen. Ein Auto zu bauen kostet mindestens 1 Milliarde. Es erfordert einfach einen sehr, sehr langen Atem von Gründern, von Firmen, von Investoren. Und das liegt einfach daran, dass es schwierig ist. Es sind sehr, sehr viele, so platt es klingt, aber es sind einfach sehr, sehr viele Entwicklungsthemen zu lösen. Und selbst wenn ich den einfachstmöglichen Ansatz gehe und einfach Komponenten zusammenkaufe und die zusammen integriere, selbst dann ist es komplex und einfach ein sehr, sehr weiter Weg bis dahin. Und jetzt ist es aber so, dass ein Fahrzeug, ein Elektroauto, braucht erstmal 4 Räder und einen Motor, eine Lenkung. So. Und alles darüber ist dann das, worüber ich mich differenzieren kann beim Kunden. Also über 4 Räder und Motor und Lenkung kann ich mich eigentlich gar nicht mehr differenzieren. So, die haben auch, so, auch die ganze das ganze Fahrleistungsthema, das erübrigt sich bei E-Fahrzeugen eigentlich. Das ist dem Kunden gar nicht mehr so wirklich wichtig, weil die sind eh alle schnell genug. Die beschleunigen schnell genug. Reichweite ist ein Thema, was wir eben adressieren. Aber eigentlich wäre es jetzt von in einer idealisierten Welt gedacht, ist diese Plattform, nämlich die Bereitstellung von Fahrfunktionen, ist eigentlich ein sehr, sehr klassisches Zuliefererteil. Weil eben die Differenzierung viel weiter oben passiert. Nämlich im Hut und im Infotainment und in den Displays und in den Lüftungsdüsen und im Alcantara-Leder oder. das ist eben der Ansatz, jetzt diese Vision zu sagen, eigentlich wäre dieser ganz große Wertschöpfungshebel, nämlich in beide Richtungen, also sowohl unternehmerisch für einen Lieferanten von so einer Plattform, als auch für den Kunden, nämlich Fahrzeugpreise zu senken allgemein, wäre dieses Bild von einem, wir haben diesen Begriff Plattform Tier One dann mal versucht zu etablieren, sozusagen, okay, es gibt einen Lieferanten für diese Plattform. Und das ist eine Vision, die eben auch mit Radnahmeantrieben sehr gut funktioniert. Also ich kann diese wirklich flache Skateboard-Plattform bauen, ich kann sehr, sehr modulare Punkte machen. Ich muss Kompromisse machen, was jetzt Steifigkeit angeht, also ich kann da keine Supersportwagen mitbauen, aber auch das ist so die Frage,
braucht es das so noch, Masse, sondern, ja.
Oder geht das eher in den Massenmarkt in eine viel, viel, eine ganz andere Richtung? Von daher ist diese Vision und dieses Potenzial aus Radnahmotoren, Fahrzeugplattformen zu bauen, schon immer noch da, ja.
Klar. Ja. Und du hattest vorher auch mal angesprochen, durch diese Flexibilität und so ein richtig raumgreifendes Skateboard bauen zu können, ist natürlich, so ein Elfmeterpunkt für so Batterien, neue Batterietechnologien, die besonders viel Platz brauchen, wie Natrium-Ionen oder auch Lithium-Eisenphosphat, die einfach nicht die volumetrische Energiedichte haben, oder?
Ja, genau, das ist... Wir sehen einfach, also Lithium-Eisenphosphat ist ja schon etabliert mittlerweile und machen ja auch viele, aber wir sehen ja immer noch Reichweiten-Nachteile bei Lithium-Eisenphosphat-Batterien, so die Tesla Standard-Range-Modelle heißen sie, glaube ich.
Range Plus.
Alles wurscht. Genau. haben Lithium-Eisenphosphat-Batterien, haben aber eben dann immer 20 Kilowattstunden weniger Batteriekapazität und das ist ein Platzproblem. Sie geben einen Batteriedruck, da geht halt einfach nicht mehr rein, weil die volumetrische Energiedichte, also die gewichtsbezogene Energiedichte von Lithium-Eisenphosphat oder auch Natrium-Ionen ist gar nicht so furchtbar. Die ist 30-40% weniger oder 30% weniger. Die volumetrische Energiedichte, die ist eben, also 50% weniger, beziehungsweise sie brauchen den doppelten Raum, einfach pro Kilowattstunde. Und Volumen ist in Autos ein Problem. So, gerade wenn ich nicht so ein hochgebocktes SUV bauen will, sondern irgendwie flache Fahrzeugsilhouetten bauen will, dann kriege ich da nicht, habe ich litermäßig einfach nicht so viel Platz. Und wenn ich jetzt aber die Achse zwischen den Radnabenantrieben wegbekomme und diesen Platz gewinne, das sind viele Liter, die da frei werden,
ja,
einfach durch Vereinfachung, kann ich da eben, wir nennen das so, das ist die Raumdividende von Radnabenantrieben, da kriege ich dann diese Batterietechnologie rein, die eben potenziell sehr, sehr viel günstiger ist.
Hm. Und es könnte auch irgendwann den Überhang, der jetzt immer so schlecht beleumundet war, wieder ein ganz anderes Thema geben. Ne? Der Überhang hat immer noch Platz für Batterie. Also ich muss nicht mehr den Radstand so lang machen, damit ich dazwischen auf 3 Meter Länge eine Batterie reinkriegen kann. Ne?
Ich muss immer an diese eine, kennt ihr diese AAA-Class von, also diese Fake-Commercial von Mercedes, wo dann jemand eine A-Klasse aufmacht und das komplette Auto voll mit so normalen AA-Zellen oder AAA-AAA-Zellen vollgestopft. So mit wirklich alles vollstopfen mit Batterien, da kann ich es halt auch in den Überhang vorne und hinten reindrücken.
Das ist ein Aspekt, der war mir doch gar nicht so bewusst, aber ja, die Radstände von E-Fahrzeugen sind alle gigantisch. Die sind immer so 3 Meter, 3,10 Meter oder sowas.
Genau.
Ja. Und früher war es 2,80 Meter.
Ja.
Stimmt.
Weil du es auch schon angesprochen hast, das Thema Kosten. Wie verhält sich denn das? Und vor allem auch damit verbunden ein Stück weit das Thema Herstellung von so einem Motor. Es klingt alles total komplex nämlich und auch damit einhergehend extrem teuer. Kriegt ihr das hin oder habt ihr schon Versuchsanlagen oder irgendwas produktionsseitig, was da überlegt hoffentlich?
Also gerade was Kosten angeht, das ist so der neben der Effizienz, so der Hauptvorteil der Motortechnologie. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist Rohstoffeinsatz. Also wir können halt, ich hatte es vorhin gesagt, mit den schweren seltenen Erden, das war so der eine Aspekt. Der zweite ist aber, dass dadurch, dass ich in diese Doppelrotor-Topologie einfach eine sehr, sehr hohe Momentenausbeute aus gegebenem Material hat, kann ich Drehmoment bereinigt, also für ein gegebenes Drehmoment an der Maschine, können wir etwa 50% Magnetmasse einsparen.
Okay.
Das ist fast der noch wichtigere Aspekt. Wir können ja über 80% des Bleches einsparen. Was jetzt wieder damit zu tun hat, ist, dass wir diesen Rückschluss nicht brauchen. Der Rückschluss, der war ja vorher auch Blech, also gestanztes Eisenblech, wo das Magnetfeld eingeschlossen ist im Prinzip. Und das fällt ja weg bei uns. Das ist bei uns ein sehr, sehr einfaches Teil. Der Rotor ist bei uns einfach ein tiefgezogenes Stahlteil, also so kochtopfartig. Ein sehr, sehr günstiges Teil und wir substituieren dann mit diesem sehr, sehr günstigen Rotor sehr, sehr teures Elektroblech in der Maschine. Und das gibt in Summe eben einen signifikanten Rohstoffkostenvorteil. Und die Herstellverfahren, einfach dadurch, dass wir auf diese hairpin-artige Wicklung gehen, etablierte Verfahren auch benutzen, also wir machen Laserschweißen. Wir greifen da eigentlich 1:1 auf das zurück, was heute auch in Großserie gemacht wird, nur etwas angepasst. Das heißt, da haben wir eigentlich etablierte Verfahren und sehen da also ein deutliches Kostensenkungspotenzial. Gerade jetzt bei so einem Radnabenantrieb, wenn ich in großen Durchmesser gehe, wir haben mit der Topologie, dadurch, dass wir diese Einsparungen haben wir so ein Stück weit das Problem von Durchmesser versus Kosten gelöst. Also in einer herkömmlichen E-Maschine ist es so, dass die Kosten quadratisch am Durchmesser hängen.
Okay. Oder
die Fläche relevant ist. Und in unserer Topologie ist es so, dass die Kosten nur linear am Durchmesser hängen.
Okay.
Ja. Und das Drehmoment aber trotzdem, wie beschrieben, quadratisch.
Genau. Das heißt im Prinzip, also am liebsten würden wir unendlich Durchmessermaschinen bauen.
Ja.
So als Grenzwertbetrachtung, aber
gut.
Kommt dann irgendwann eine Felge.
Ja,
so 23 genau. Zoll gibt es ja schon.
Also, ja, also ich glaube 24 Zoll habe ich auch schon irgendwo gesehen. Ja.
Dann die wahrscheinlich wichtigste Frage dieses ganzen Podcasts heute. Wann? wann seid ihr soweit? Wann habt ihr... Du sagst, dieses Jahr wollt ihr den ersten Mockup irgendwie bauen wahrscheinlich, der dann fährt. Aber wann geht das Ding so, dass man das auch selber kaufen kann?
Also mal Stück für Stück. Es fährt aktuell schon ein Fahrzeug mit unseren Motoren. Wir dürfen das leider noch nicht offenlegen, wer es ist. Wir hoffen, dass wir da in Kürze was publizieren können in der Richtung. Wir werden dieses Jahr ein Fahrzeug aufbauen mit den großen Antrieben, wie wir es nennen, also den vollwertigen Radnabenantrieben, wo wir dann eben auch nachweisen können, dass ein Standard-E-Fahrzeug, so Größenordnung Model 3, also ein normales, in Anführungszeichen, Elektrofahrzeug, was im WLTP dann 20% weiterfährt, dass wir das dieses Jahr darstellen können. In Bezug auf Serie ist es so, dass wir aktuell eher das Potenzial sehen, dass die Zentralantriebslösung früher in Serie sein wird. Eben weil die Markteintrittsbarriere nicht so groß ist. Ja. Also wir haben dann einen sehr großen Kundenkreis bei OEMs. Wir sprechen aktuell mit 8 der 10 größten OEMs weltweit. Auch wirklich tiefgehend sind da mit ersten Prototypenprojekten involviert. So dass da eher eine Perspektive ist, wo wir früher in Serie gehen. Was eher, also wir sind jetzt im Jahr 2023 und im Automobilbereich heißt aber von Prototyp Serie immer mindestens 3 Jahre. Das heißt, es ist dann schon eher so, dass wenn man ein Auto kaufen möchte mit unseren Antrieben, dass es eher 2026 wird.
Frühestens dann demnach. Also
frühestens.
Weil ihr habt noch keinen Zuschlag für irgendeinen, oder habt ihr schon ein offizielles, wir kaufen euch, aber wir erzählen es noch niemandem.
Nein, wir haben noch kein Serienprojekt in Anbahnung, also in offizieller Anbahnung natürlich, jetzt in Vorbereitung.
Ja, klar.
Genau. Und im In-Wheel-Bereich ist es ein bisschen schwer einzuschätzen. So, wir sind da sehr aggressiv, was Musteraufbau angeht, was Fahrzeugaufbauten angeht. Es gibt immer so das Potenzial, dass da mal eine Fastlane sich auftut, dass da jemand sagt, so, ich baue mal schnell so ein Auto auf, das man auch kaufen kann. Aber wenn man jetzt da hofft, dass man jetzt die nächsten VW MEB mit Deep Curve In-Wheels kaufen kann, das wird nicht in den nächsten 2 Jahren passieren. Das ist mal ganz klar.
Und siehst du da unter den Kunden jetzt generell die klassischen deutschen Hersteller da schwieriger auch zu erreichen als jetzt beispielsweise junge asiatische Hersteller, junge Marken, die auch vielleicht zumindest mal gefühlt nicht so viel kaputt machen können an Image, an Erklärung, weil sie dann eh schon sagen, wir sind so anders, dass wir auch da so anders sind?
Ja, definitiv. Also es ist in diesem In-Wheel-Bereich, also Radnabenantriebsbereich, ist die Offenheit gegenüber so einem Konzept im asiatischen Markt deutlich größer.
Und was schätzt du, woher kommt das?
Verschiedene Aspekte. Also zum einen einfach beschäftigt man sich schon lange mit Radnabenantriebskonzepten so im asiatischen Raum. Zum anderen ist es wahrscheinlich auch eher nicht die 400 Kilowatt Autos und nicht die 300 km/h schnellen Autos, sondern ein bisschen
Basic.
Bisschen mehr Basic. Auch ein klarer Effizienzfokus. Also dieses Thema Effizienz ist da sehr wichtig in dem Bereich. Das wird auch in Deutschland zunehmend wichtig. Eher so Fahrleistung und Effizienz und da dann eher so Effizienz als Key.
Als ein, okay. Und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht wirklich angesprochen, aber ihr habt auch noch so einen kleinen 14 Zoll zumindest mal auf eurer Website stehen, also 48 Volt System, glaube ich.
Genau.
Wird es das dann vorher in die Serie schaffen, in deinen Augen, oder?
Ja, das kann durchaus sein. Also da reden wir vom Mikromobilitätsmarkt.
Also nicht bei mir ist Mikromobilität immer ein E-Scooter.
Ja.
So, aber du denkst schon 2 Schritte größer. Mit 14 Zoll wäre das krass, ein E-Scooter.
Genau, also wir denken da an vierrädrige Fahrzeuge, also Autos. Da gibt es die Klassen L6E, L7E.
Transportdinger und sowas.
Ja, nicht.
Oder auch wirklich Personen.
Auch wirklich Personen.
Okay.
Personenfahrer. Also zum Beispiel gibt es jetzt den Citroën Ami, Opel Roxy. Genau,
das wunderbares ist Auto. Fährt los mit angestecktem Stecker. Großartig. Muss man erstmal machen.
Sehr gut. Das ist zum Beispiel L7E-Klasse. Ob das jetzt besonders gelungen ist, sei mal dahingestellt. Aber man kann in der L7E-Klasse gute Autos bauen. So, man kann da vollwertige Fahrzeuge bauen. Und so ein In-Wheel, wie wir ihn anbieten, das ist jetzt eben unser RM300, wie wir ihn nennen, 48 Volt, 300 Newtonmeter Radnabenantrieb, wäre eine schöne Basis dafür. Da gibt es auch ein Rieseninteresse. Also praktisch jeder, der da in diesem dieser Mikromobilitätsmarkt generell sehr aufgeschlossen gegenüber Radnahmeantrieben die Vorteile einfach sieht. Da sprechen wir mit sehr vielen. Leider ist das Umfeld manchmal ein bisschen schwierig. Also da gibt es dann viele, die loslegen, die da Fahrzeuge definieren und starten. Aber ich habe es gerade schon gesagt, ein Auto bauen im europäischen Umfeld ist schwierig. Und auch ein L7E-Auto ist ein Auto. Und auch das kostet sehr, sehr viel Geld. Und das kann ich eben nicht mit einer 1,5 Millionen Startup-Finanzierung, kriege ich das nicht durchgetragen. So, ja. Sondern da brauche ich Zeit, da brauche ich sehr langen Atem, da brauche ich sehr, sehr durchhaltestarke und durchhaltewillige Investoren. Mhm. Und ich muss es auch ganz von Anfang an so denken. Und zum Teil ist das eben nicht so. Da werden relativ schnell Renderings erstellt von Fahrzeugen und da wird relativ schnell vorbestellbar und nächstes Jahr geliefert auf die Webseite geschrieben. Aber da liegt man sich in die Tasche. Das funktioniert nicht.
Weil wir es vorher nochmal angesprochen haben, nur zur Sicherheit, der Prototyp, den ihr baut, der hat jetzt aber keine Radialmotoren, den ihr zum Beweis eurer Effizienzvorteile dieses Jahr noch auf die Räder stellen wollt, oder?
Ja, doch.
Okay. Ja. Gut, und dann das Zweite, was mir noch eingefallen war, weil wir es jetzt auch von asiatischen Herstellern hatten und ihr seid ja auch in China jetzt auf der Messe, habt ihr nicht so ein bisschen Angst, dass das Thema eure Technologie findet in China Verwendung, aber vielleicht ohne euch, euch das Genick brechen könnte, oder ist das...
Angst wäre das falsche Wort. Also wir respektieren solche Sorgen.
Das ist die schönste Aussage, die ich je gehört habe, zunächst sozusagen eine Frage. Wir respektieren die Sorge. Das ist wirklich schön, Alex. Danke dafür.
Ja, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Wir sind IP-mäßig sehr gut aufgestellt. So, wir haben unsere Technologie gut geschützt. Wir sehen gerade eine sehr, sehr dynamische Marktentwicklung, gerade in China. Wir sehen, dass unsere Technologie da einen guten Fit gibt, also sowohl in dem Zentralantriebsbereich als auch im Inwheel-Bereich. Und wir verschließen uns dem nicht. Auch in China respektiert man IP. Man kann auch in China IP anmelden. Und wir tun das natürlich auch, gehen da global mit unseren Patenten und machen da alles, was möglich ist. Und was nötig ist. Und dann wird man sehen, was passiert.
Gut. Dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Fast zumindest. Weil zu guter Letzt an jedem Move-Podcast gibt es noch immer diese wunderbaren AB-Fragen, denen du dich stellen darfst. Geht ganz einfach. Du entscheidest dich für das Für oder Wider. Und wenn es noch eine kleine Anekdote oder einen Grund gibt, dann lass den gerne wissen. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte auf deinen 650 Kilometer Pendelfahrten?
Ah.
Ausschließlich, okay. Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Apple oder Google?
Apple.
Okay. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Loft in der Stadt. Ich musste kurz nachdenken, weil meine Frau anders entschieden hätte.
Okay, Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Okay. Wenn du dann im Auto sitzt, eher vorne oder hinten?
Am liebsten vorne links.
Okay. Sagen andere Menschen von dir, dass du ein guter Autofahrer bist? Sagt deine Frau von dir, die ein anderes Wohnraumkonzept bevorzugen würde, dass du ein guter Autofahrer bist?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich denke schon, ja.
Okay. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Okay. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Fliegen.
Also Fliegen, Fischen im Sinne von Angeln.
Ach so.
Fliegen, Fischen.
Fliegen, Fischen.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Sowohl als auch.
Okay. Der geneigte Gründer schläft einfach nicht.
Ja, genau. Wer selbstständig ist, arbeitet selbstständig.
Genau. Alles klar. Alex, vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in 2 Wochen am Freitag. Bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcast@move-magazin.de. Hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes. Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Spotify und Co. Und ansonsten freut uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Gebt es gerne mit. Wenn ihr noch eine Frage habt an den Alex, ich werde sie auf jeden Fall weiterleiten. Und der Alex, wir nötigen das unseren Gästen immer schön am Ende ab. Wenn ihr irgendeine Frage Frage habt, dann gebt die gern raus, schickt die uns und wir geben sie weiter und dann kriegt ihr auch garantiert eine Antwort. Ich sage nochmal danke Alex für die Zeit und all die Infos. Danke Gerd.
Ja, danke Luca, danke Alex, war super spannend, wie ich fand.
Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.